Armut und Gesundheit.
Der Public Health Podcast. Ja, herzlich willkommen zur inzwischen 5. Folge des Podcasts Armut und Gesundheit, der Public Health Podcast. Heute sitzen wir wieder in neuer Konstellation zusammen. Das Kongressteam vertrete ich heute alleine. Mein Name ist Maren Janella, glücklicherweise wieder mit dabei, ist aber unser Mitpodcaster Philipp Schunke. Hallo lieber Philipp.
Hallo.
Und erfreulicherweise auch wieder mit dabei sind Gäste, und zwar heute Mitglieder des Programmkomitees Gesundheitsberichterstattung. Das Komitee besteht insgesamt aus 5 Mitgliedern. Das ist einmal die Dagmar Starke von der Akademie für das öffentliche Gesundheitswesen, die heute leider nicht mit dabei sein kann. Genauso wie Burkhard Gusi, tätig an der Freien Universität Berlin und der Deutschen Gesellschaft für Public Health. Somit wird das Programmkomitee heute vertreten durch 2 Kollegen. Das ist einmal Thomas Thiese vom Robert-Koch-Institut und einmal Jeffrey Butler aus dem Bezirksamt Mitte, beide hier in Berlin ansässig. Und ich würde mich freuen, wenn Sie sich bzw. ihr euch einmal selber kurz vorstellen könntet, damit die Hörerinnen und Hörer gleich eure Stimmen zuordnen können. Jeffrey, magst du starten?
Ich kann starten. Mein Name ist Jeffrey Butler. Ich bin Diplom-Soziologe und arbeite seit ungefähr 30 Jahren im Public-Health-Bereich. Zuerst in 2 Drittmittelprojekten an der TU Berlin und seit ungefähr 25 Jahren bin ich für die Gesundheits- und Sozialberichterstattung in Bezirksamt Mitte zuständig.
Vielen Dank und schön, dass du auch heute dabei bist.
Ja, danke dir.
Dann würde ich Herrn Thiese Sie einmal bitten, sich auch kurz vorzustellen. Heute auf einer Tagung und gerade aus dem Workshop rausgesprungen, um uns für den Podcast zur Verfügung zu stehen. Vielen Dank erstmal dafür.
Ja, gerne. Und ich glaube, man hört das auch ein bisschen im Hintergrund.
Ja, ist angenehm. Bisschen wuselig.
Ja, mein Name ist Thomas Thiese. Ich bin medizinischer Epidemiologe und arbeite ähnlich wie Jeffrey auch schon seit über 20 Jahren im Bereich Public Health. Konkret arbeite ich am Robert-Koch-Institut und leite dort die Gesundheitsberichterstattung des Bundes.
Spannend. Prima, vielen Dank. Ja, absolut. Dann, um nochmal ein bisschen dieses Handlungsfeld einzuführen. Gesundheitsberichterstattung, wir sagen im Rahmen des Kongressprogramms oft Daten für Taten. Würde ich dich, Jeffrey, nochmal bitten, du bist ja seit Anbeginn des Kongresses und auch dieses Themenstrangs mit dabei. Zum einen, weil du so lange schon in Mitte die GBE machst, aber auch, weil du uns schon so lange im Rahmen des Kongresskontexts verbunden bist. Das fände ich spannend, wenn du noch mal einen kurzen Abriss machen könntest, wie dieses Thema in den Kongress kam und wie es sich weiterentwickelt hat.
Ja, bei dem Thema Daten für Taten geht es.
Das ist so brutal. Daten für Taten. Wer hat sich das denn ausgedacht? Das klingt so aggressiv.
Ich kann mich auch nicht ganz genau nicht daran erinnern, aber es kam aus der Literatur so okay. Mitte der 90er Jahren.
Ja, gerne.
Dass die Gesundheitsberichterstattung ist erstmalig richtig groß aufgetreten, auch im englischsprachigen Raum. Und da kam eben auch dieser Slogan auf Data for Action.
Ja, okay, Action.
Der klingt dann nicht so, ja. Action ist noch ein bisschen was anderes und hat, damit es sich auch reimt, wurden halt aus der Action wurden dann die Taten okay. Zu den Daten.
Ja, wollte gar nicht unterbrechen, aber das sollte man sich noch überlegen, ob man da nochmal ein anderes Wort findet. Ich finde, das hat keine positive Konnotation bei mir, aber bitte.
Nee, das kann man nachvollziehen und ich denke, wir sind auch an diesem Begriff ein bisschen, wir haben uns dran gewöhnt, aber wir sind auch ein bisschen darüber hinweg. Ja, ja. Ich wäre auch ohne weiteres könnte ich deinen Punkt unterstützen. Man fing an, so in den ersten Jahren, fing an mit 3 verschiedenen Ebenen in der Gesundheitsberichterstattung auf dem Kongress Armut und Gesundheit. Ich hatte so als jemand, der richtig in der Kommune oder Berliner Bezirk das Themengebiet beackert habe, hatte ich so die Koordination für kommunale Gesundheitsberichterstattung mehr oder minder deutschlandweit. Wollten wir spannende Ergebnisse, einfach das, was dann auch beim Volk gut ankommen würde. Professor Dr. Meinerschmidt, der inzwischen emeritiert ist, hat den Bereich Landesgesundheitsberichterstattung, so aus der Berliner Senatsverwaltung, damals glaube ich, war nur Gesundheit. Und das Robert Koch Institut in verschiedenen. Thomas, warst du ganz am Anfang dabei für das Robert Koch Institut für die nationale Ebene oder hatte Thomas Lampert da?
Nee, ich bin, glaube ich, seit dem zweiten oder dritten Kongress.
Auch seit dem dritten
Kongress. Genau, dann warst du. Toll. Warst du damals auch dabei gewesen. Mhm. Inzwischen hat man gemerkt, dass die Gesundheitsberichterstattung, auch wo ich in der Fachgesellschaft, wo ich tätig bin, wir fingen auch an mit einer Arbeitsgruppe kommunale Gesundheitsberichterstattung. Und man hat gemerkt, dass die Unterschiede zwischen den Ebenen eigentlich nicht so viel zu tun hatten mit den Themen, sondern es war einfach mehr oder minder den Umfang oder die Reichweite vielleicht der Berichterstattung. Und es hat sich dann später entwickelt, dass man einfach Themen, die sowohl auf der nationalen Ebene, auch aus der Landesebene, auch auf Kommunalebene relevant waren und auch wo quasi Gesundheitsberichterstatter sich austauschen können, haben wir mehr oder minder so diese Grenzen, diese drei Ebenen überwunden, indem wir eher sektorenübergreifende Themen genommen haben.
Und das war ursprünglich so, bevor der Kongress sich so weiterentwickelt hat, dass sich Abstracts für diese einzelnen Themenfelder bewerben können, oder nicht die Abstracts bewerben sich, sondern die Akteure, die sie einreichen natürlich. War das so, dass ihr immer die Gestalter wart dieser Veranstaltungen, ne? Also eine für den Bereich Bund, eine für den Bereich Land und eine für den Bereich Kommune. Und seitdem wir ein anderes Konzept fahren, nämlich dass man sich bewerben kann für den Kongress, haben wir diese drei Ebenen aufgelöst, weil wir gemerkt haben, dass wir dieser Vielzahl an Abstracts und an Akteuren, die sich auch in dem Bereich GBE tummeln, das unterscheidet sich von Jahr zu Jahr, mal sind es mehr Abstracts, mal weniger, um denen auch nochmal anders Raum zu geben. Im Rahmen des Kongresses entwickeln wir im Prinzip jedes Jahr eine neue Struktur, und haben uns ein bisschen gelöst von der Bund-Land-Kommunen-Struktur als Vorgabe. Aber in den Jahren, in denen es natürlich passt, machen wir das weiter. Das fällt mir dann noch als Ergänzung zu ein.
Ja, ich denke, das würde auch die Entwicklung, so wie ich das in Erinnerung habe, bestätigen. Einfach, dass die Themen, die auf Bundesebene oder auf Landesebene oder auch auf der kommunalen Ebene relevant sind, sind Themen, die diese Ebene übergreifen. Mhm. Und man kann auch gut von der Bundesebene für die Landes-GBE oder auch für die kommunale GBE lernen, und man hat auch Möglichkeiten, in der kommunalen GBE Untersuchungen durchzuführen, die vielleicht für eine größere Einheit schwierig sein würden. Und ich denke, man hat sich mehr oder minder, man nähert sich ein bisschen an im Hinblick auf die Themengestaltung und auch auf die Darstellung bei Armut und Gesundheit. Und ich finde auch für die Gestaltung der Sessions, wie wir in diesem Jahr auch im Programm Committee gemacht haben, ist es leichter, wenn man Sessions hat, die schon thematisch ein Stück weit zusammengedacht worden sind. Mhm. Und dann auch wie in diesem Jahr, ich hatte eine Session zu Daten für Taten in einer alternden Gesellschaft, und wir hatten einen Beitrag in unser Programmkomitee, was sehr gut in den Themenbereich gepasst hat. Und wir können dann einfach diesen Beitrag aufnehmen, ohne dass man so eine Session hätte mit drei oder vier verschiedenen Themen, die dann jeweils möglicherweise in einer Kommune vorgestellt worden sind. Und wir haben so eine gute Mischung in diesem Jahr auch zwischen nationalen und Landes- und kommunalen Themen.
Ich frage da mal ganz kurz nochmal, weil ich habe eine Verständnisfrage. Die Gesundheitsberichterstattung dieser drei deutschlandbedingten Ebenen, findet die denn eigentlich unabhängig voneinander insofern statt, als es da, also gibt es da eine Absprache? Sind die Akteure im Gespräch, damit es da vielleicht, was weiß ich, eine gemeinsame Datenbasis etc. sich entwickeln könnte? Oder ist das jetzt quasi, sie arbeiten zusammen, weil sie in solchen Foren wie hier im Programmkomitee zusammensitzen?
Es hängt von Land zu Land ab, muss ich sagen. Im Land Nordrhein-Westfalen, so beim Landeszentrum für Gesundheit, haben die richtig eine ganz aktive Landeskoordination für die einzelnen Kommunen, die dort tätig sind. Und die Entwicklung wickeln auch gemeinsame Datensätze, und das Landeszentrum wertet Daten für gesundheitsbezogene oder relevante Indikatoren aus und die Kommunen können diese Auswertungen, diese Indikatoren übernehmen für ihre eigene Gesundheitsberichterstattung. Die haben auch die Möglichkeit, ihre eigene Befragungen oder eigene Themen, je nachdem, was ihre Landesgesundheitskonferenz oder was ihre lokale Gesundheitskonferenz sich entschieden hat für Prioritäten. In Berlin versuchen wir auch seit Jahren mehr oder minder bottom-up. Die Gesundheitsberichterstatter der Bezirke treffen sich regelmäßig und wir tauschen uns aus. Wir überlegen auch gemeinsame Aktivitäten. Aber bis jetzt waren wir mehr oder minder eine Selbsthilfegruppe. Und wir haben in diesem Jahr wieder eine Anbindung zum Land angestrebt und wir hoffen einfach auf, wie du sagtest, auf eine bessere Koordination. Gerade wenn man in einem Bundesland tätig ist, könnte man bestimmte Unternehmen möglicherweise gemeinsam planen. Einfach eine landesweite Befragung, ohne dass man die 12 Bezirke mit einbezieht, wäre schon einfach ein großes Vorhaben, was auch sehr kostspielig und auch sehr ressourcenintensiv wäre und auch mehrere bezirkliche Befragungen, die zu unterschiedlichen Themen mit unterschiedlichen Instrumenten sind auch nicht gut miteinander vereinbar oder zu koordinieren. Und ich denke, so diese Zusammenarbeit mindestens landes- und kommunaler Ebene ist schon wichtig. Und auf der Bundesebene bekommen wir in jedem Fall Daten für Themen, die einfach auf Landesebene oder auf kommunalen Ebene zu klein, kleingliedrig sind, dass man dann die eigenen Daten dafür bekommen kann. Und gerade diese Verbindung zwischen Gesundheitsberichterstattung und Gesundheitsmonitoring bei Robert Koch Institut gibt Daten einfach, die man auf der kommunalen Ebene normalerweise nicht bekommen kann, mindestens nicht aus der amtlichen Statistik.
Ich bin so ein bisschen Lokalpatriot bei sowas. Wenn NRW das hinkriegt, dann müsste das ja Berlin doch, also allein auch aus der räumlichen Nähe heraus, und da nehme ich natürlich das Robert-Koch-Institut gleich mit, müsste das doch möglich sein. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Ja, aber das ist ganz wichtig, glaube ich. Ja? Weil Gesundheitsberichterstattung ist ja ein System, was sich halt über die verschiedenen Gebietskörperschaften, also Bund, Länder und Kommune orientiert. Und auch die Zusammenarbeit zwischen der Bundesebene, also RKI, zusammen mit dem Statistischen Bundesamt und den Ländern ist sehr gut. Also es gibt Gremien, die kontinuierlich tagen. Und wir machen auch jedes Jahr seit 20 Jahren auch schon, also fast genauso lange wie der Kongress existiert, Bund-Länder-Workshops, wo man sich dann auf gemeinsame Themen nochmal konzentriert, auf neue methodische Entwicklungen. Also da ist der Austausch ganz intensiv. Es gibt auch einen gemeinsamen Indikatorensatz, sodass die Zahlen so gut wie möglich vergleichbar sind zwischen den Ländern und der Bundesebene. Und wir wiederum sind dann auch das Scharnier auf die EU-Ebene. Man also versucht, da auch internationale Vergleiche mit einzubauen. Und wie gesagt, innerhalb der Länder ist das unterschiedlich organisiert. Aber in fast jedem Land ist auch die Gesundheitsberichterstattung gesetzlich verankert. Und das sind eigentlich großartige Erfolge, die man da erzielt hat. Und deswegen ist auch aus unserer Perspektive die Sichtbarkeit der Gesundheitsberichterstattung auf dem Kongress Armut und Gesundheit, das ist halt der größte Kongress, den wir haben, ist ein ganz wichtiger Punkt. Dass man auch die Gesundheitsberichterstattung als System wahrnimmt und nicht nur als Teil von verschiedenen Inhalten.
Ja, genau.
Auf jeden Fall und noch als Ergänzung dazu, ich würde zu einem späteren Zeitpunkt da gerne nochmal drauf zurückkommen wollen, aber eine der aktuellsten Aktivitäten, zumindest von denen ich mitbekommen habe, war auch ein Bund-Länder-Zusammenschluss, um sowas wie eine Präventionsberichterstattung zu entwickeln. Da würde ich gerne zu einem späteren Zeitpunkt nochmal drauf zurückkommen, was das heißt und was das für eine Weiterentwicklung wäre zu der GBE, wie vielleicht viele jetzt vermuten würden, dass sie angelegt ist. Aber Herr Ziese, ich würde Sie noch mal gerne fragen wollen. Der Kongress Armut und Gesundheit im nächsten Jahr hat sich ja das Schwerpunktthema Gender auf die Fahne geschrieben, weil er unter anderem am 8. März, dem Weltfrauentag, startet. Und wir haben ja auch das Programmkomitee Gender, beziehungsweise Gender-Aspekte in Public Health, haben Sie sich genannt. Und mit Ihnen auch schon ein bisschen anskizziert, was Gender auch im Rahmen der GBE eigentlich heißt. Beziehungsweise eigentlich ja nach meinem aktuellen Wissensstand vor allem Geschlecht quasi heißt im Rahmen der GBE. Und da würde ich Sie noch mal bitten wollen, ein bisschen herzuleiten, wie findet Gender im Rahmen der GBE aktuell eigentlich statt und was gibt es für Ideen, das gegebenenfalls weiterzuentwickeln?
Ja, also der Bereich Gender war schon immer eine der Leitkategorien, wenn man so will, der Gesundheitsberichterstattung. Also es ist absoluter Standard, Geschlechter auch getrennt zu betrachten. Wobei sich dann natürlich ein Begriffswechsel vollzogen hat. Zunächst war es eher das Geschlecht im Sinne von Sex. Und jetzt fokussieren wir fast ausschließlich auf Gender. Es gibt auch einmal als Querschnittsanforderung, zieht sich das überall durch alle Gesundheitsberichte. Gibt dann aber auch Schwerpunktberichte, beispielsweise der Männergesundheitsbericht oder was wir jetzt aktuell in der Pipeline haben, ist ein Frauengesundheitsbericht, den wir im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit durchführen.
Wird der fertig sein zum nächsten Kongress?
Voraussichtlich nicht. Das wäre wunderbar gewesen, den zum 8. März
absolut,
zu haben.
Ja.
Aber da laufen im Moment noch sehr aufwendige Qualitätssicherungsschleifen. Das ist ja mehrstufig. Wir haben also Gutachterinnen und Gutachter. Dann gibt es auch nochmal einen Faktencheck und das wird intern nochmal abgestimmt. Also das wird nicht klappen, aber im ersten Halbjahr 2020 gehen wir davon aus, dass das veröffentlicht wird. Ein sehr umfangreicher Bericht, der ganz klassisch aufgebaut ist, eigentlich wie ein Gesundheitsbericht, aber auch noch Schwerpunkt- und Fokuskapitel haben wird. Dazu gehören beispielsweise die Mädchengesundheit. Dann gehört der Bereich Gesundheit von älteren Frauen, Lebenslagen mit Gesundheit dazu. Dann ein Exkurs zur Gesundheit von Migrantinnen. Dann weiter ein Kapitel zu Gewalt gegen Frauen und die gesundheitlichen Auswirkungen. Dann die Gesundheit von Frauen mit Behinderungen. Und auch nochmal ein Ausblick, wo steht die Gesundheit der Frauen in Deutschland im europäischen Vergleich. Das sind die Schwerpunkte. Ansonsten gibt es natürlich die hauptklassischen GBE-Themen, Prävention, Gesundheitsversorgung, gesundheitliche Lage, Krankheiten, Gesundheitsverhalten. Das ist so ganz grob die Skizze dieses Berichtes und stellt eigentlich nochmal das Wissen zusammen, was wir im Moment aus Zahlen und Informationen zur Gesundheit von Frauen in Deutschland haben.
Und wir hatten im Rahmen des Programmkomitees Gender Aspect in Public Health darüber gesprochen, dass genau die GBE aktuell Gender im Prinzip als dichotomes Geschlecht begreift auf der Ebene der Erhebung. Also ich gebe an, bin ich Frau oder Mann? Und dann gibt es ja einige Vorhaben, gerade das in Richtung Geschlechtersensibilität weiterzuentwickeln und auch Trans und andere quasi Gruppen da stärker drin abzubilden. Und da gibt es ja diverse Vorhaben. Ich kann mich an ein Projekt erinnern, Advanced Gender zum Beispiel, dass das macht. Können Sie da ein bisschen Bezug noch herstellen?
Ja, gerne. Also Advanced Gender, was Sie angesprochen haben, guckt genau auf diese Fragestellung, diese binäre Darstellung, die wir haben. Es gibt Männer und Frauen. Ist das denn, wird das auch wirklich der Pluralität der Gesellschaft gerecht? Und wir sind der Überzeugung, nein. Jetzt ist aber der schwierige Schritt. Wie integrieren wir diese Pluralität in die Gesundheitsberichterstattung? Dieser binäre Ansatz, Männer und Frauen, birgt ja auch durchaus die Gefahr, dass man ein zu homogenes Bild von Frauen und Männern zeichnet. Das ist ja viel komplexer. Auch die Risikozuweisung in den beiden Geschlechtern ist ja manchmal durchaus überzeichnet oder zu stark verallgemeinert. So als Beispiel, der gefährliche Alkoholkonsum von Männern ist höher als der von Frauen. So, guckt man jetzt aber genauer rein, dann ist das in gewissen Altersgruppen, ist das gar nicht so. Also das ist Frauen und Männer greift zu kurz, wenn man das als einzige Trennvariable verwendet. Das heißt, wir schauen jetzt nochmal, wie kann man, und das ist jetzt die Intersektionalität, besser abbilden, dass jemand nicht nur Mann oder Frau ist, sondern er ist auch ein Landbewohner, er ist auch Akademiker oder er ist auch arbeitslos oder sie ist auch arbeitslos. Dass man diese Multidimensionalität besser darstellt. Das ist dieses Projekt Advanced Gender. Das läuft jetzt über, ich glaube, 3 Jahre insgesamt. Wir sind im zweiten Jahr. Machen wir zusammen mit der Medizinischen Hochschule Brandenburg.
Und dem IPP in Bremen, ne? Mhm.
Aha, in Kraft. Und auf mehreren Ebenen. Einmal zu schauen, wie können wir Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer nochmal besser rekrutieren? Gibt es noch modernere statistische Analyseverfahren, wie man diese mehrfachen Eigenschaften von Männern und Frauen, von Menschen besser abbilden kann? Hm. Und letztendlich, wie können wir das auch vernünftig in unsere Berichterstattung integrieren?
Hm. Darf ich kurz nachfragen? Also der Ansatz ist ja zu begrüßen. Gleichzeitig stellt sich mir die Frage der Datenbasis bei solchen Ansätzen. Hm. Also weil ich könnte mir vorstellen, dass alleine die Datensätze, mit denen Sie normalerweise arbeiten, einfach überhaupt keine über diese binäre Zuordnung hinaus zur Verfügung stellen. Das heißt,
keine weiteren Informationen.
Da sind ja keine weiteren Informationen. Also was weiß ich, wenn man die Krankenkassendaten nimmt, dann wird da wahrscheinlich auch nur Männlein, Weiblein angebbar sein oder so. Also müssen Sie die Daten dann für so einen Bericht, für so eine neue Analyse dann selbst generieren?
Ich würde auch sagen, das ist, ich hatte in meinem Eingang so diese Gesundheitsmonitoring, was jetzt auch im Robert Koch Institut gemacht wird, in Hinblick auf die bevölkerungsrepräsentative Erhebungen von Daten, die es nicht in der amtlichen Statistik gibt, ist für mich die notwendige Erweiterung von Gesundheitsberichterstattung, die es erlaubt, auch Daten zu bereitzustellen, die es nicht in den Standard bei Todesursachen oder Krankenhausinanspruchnahmedaten. Und man kann mindestens ein Stück weit in die Tiefe gehen. Man kann auch ein bisschen in Richtung Kausalität gehen. Ich hatte vor 12 oder 13 Jahren einen Bericht zu häuslicher Gewalt auf bezüglicher Ebene verfasst und stellte fest, die einzige Quelle, wo ich überhaupt Daten bekommen könnte, war die Polizeistatistik, die auch nur vielleicht 10% der Fälle, die Fälle, die richtig zur Anzeige gekommen sind, registriert hat. Und die einzige Datenquellen, die ich sonst hatte, waren epidemiologische Erhebungen, die es gegeben hat, wo man sagen könnte, für ganz Deutschland gibt es die und die Anteile von Frauen bzw. Männer, die im Laufe ihres Lebens durch häusliche Gewalt betroffen worden sind. Aber es wäre schon einfach im Hinblick auf tatsächlich was machen zu können, einfach um solche Themen anzugehen, wäre es tatsächlich gut, wenn man eine Erweiterung der amtlichen Statistik durch entweder eigene Erhebungen, das, was ich auch auf bezüglicher Ebene versuche, oder auch man kann sich dann auf Gesundheitsmonitoring, auf die großen Erhebungen vom Robert Koch Institut, wo man tatsächlich den Befragten auch fragen können, ob sie sich eher männlich, weiblich oder anders ein. Das haben wir auch in einer Befragung älterer Menschen gefragt, die wir gerade durchführen. Das war auch ein Bedürfnis von unserer Gleichstellungsbeauftragten. Ich bin gespannt, wie viele Menschen in der Generation 60 plus sich anders identifizieren, aber ich könnte mir vorstellen, so meine Generation geht jetzt in die Jahren, wo ich mir vorstellen könnte, dass wir auch Männer oder Frauen, die sich dann anders als männlich-weiblich definieren. Aber wie Thomas auch angesprochen hatte, es geht über das Geschlecht hinweg, auch in Hinblick auf Lebensstil, auf andere Einstellungen, auf die soziale Lage oder ich hatte auch auf bezirklicher Ebene vor 2, 3 Jahren ein geschlechtersensibler Gesundheitsbericht geschrieben, und die spannenden Unterschiede waren jeweils zwischen den Männern und Frauen zwischen den Frauen auf Mitte und Frauen aus anderen Bezirken, das war mehr oder minder ein Teil für meine Datenlage, oder Männer aus Mitte und anderen Bezirken. Und wenn man statistisch versucht, Unterschiede zwischen die Männer und die Frauen zu finden, kommt man sehr schnell an Grenzen, so in der amtlichen Statistik.
Aber was wäre da die Empfehlung aus Advanced Gender, oder wie möchte Advanced Gender das aufgreifen?
Das ist ja auf mehreren Ebenen. Zum einen, wenn du schon gesagt hast, wir müssen auch an die Datenquellen ran. Da gibt es ja nun eine höchstrichterliche Rechtsprechung, wonach jetzt noch eine dritte Kategorie beim Geschlecht mit dazukommt. Da haben wir noch keine Erfahrung, wie man damit umgeht, was uns das liefert, aber es ist ja zumindest ein spannendes Potenzial. Bei den Surveys, die wir designen, also die Gesundheitsuntersuchungen, da ist es jetzt geplant bei der nächsten großen Gesundheitsstudie des RKI, die Fragestellung LGBT mit reinzunehmen. Mhm. Das heißt, nach der sexuellen Orientierung zu fragen. Da haben wir doch eine gute Datenquelle, um die sexuelle Vielfalt in der Bevölkerung zumindest ansatzweise besser beschreiben zu können als bisher. Das, glaube ich, ist nochmal ein großer Sprung vorwärts. Wir müssen gucken, wie gut das funktioniert. Steffi hat ja schon angedeutet, unterschiedliche Altersgruppen gehen da unterschiedlich mit um. Wir nehmen diese Frage nach der sexuellen Orientierung auch in kleinere Studien mit auf, um auch da nochmal zu schauen, was ist machbar. Also ich denke, auf der Datenebene kommen wir da gut voran. Mhm. Hier ist die Schlussfolgerung von Advanced Gender. Mhm. Das Projekt läuft noch, aber man kann davon ausgehen, dass wir nicht alle Fragen mit quantitativen Datensätzen beantworten können. Mhm. Das heißt, für das diese Felder, wo die Datenquellen an ihre Grenzen stoßen, stärker in Richtung qualitative Forschung zu gehen. Mhm. Das heißt, mit Fokusgruppen zu arbeiten, nochmal zu gucken, welche Informationsbedarfe gibt es, welche Informationen liefern eigentlich NGOs, Verbände, Interessengruppen, die kennen das System ja sehr gut, viel besser als das viele Datenquellen abbilden können, dass man empfiehlt, diese Gruppen stärker sowohl in die Themenfindung als auch in die Interpretation der Ergebnisse mit einzubeziehen.
Okay.
Und wer da mehr zu hören möchte, den möchte ich herzlich einladen. Es wird eine Veranstaltung auf dem Kongress genau dazu geben, nämlich geschlechtliche und sexuelle Vielfalt, Herausforderungen für die Gesundheits- und Sozialberichterstattung, wo unter anderem Akteure des Robert-Koch-Institutes diese Fragen auch nochmal zur Diskussion stellen. Und es wird eine zweite Veranstaltung geben zu innovativen Ansätzen für die Integration von Geschlecht in die quantitative Gesundheitsforschung, nämlich das Verbundprojekt Inge, um Gabriele Beute und Kolleginnen aus Bremen herum, die auch Teil der Fragestellungen, die wir jetzt gerade andiskutiert haben, auf dem Kongress weiter diskutieren werden. Das schon mal als Vorgeschmack und wer zu dieser Frage noch mal mehr in die Tiefe möchte. Um vielleicht erstmal noch abzuschließen, was oder dann damit weiterzumachen, was auf dem nächsten Kongress noch Thema sein wird im Bereich GBE. Das ist nämlich der von Jeffrey Butler gerade angesprochene Panel zu Daten für Taten in der alternden Gesellschaft, die du nicht im Kontext deiner Anstellung im Bezirksamt Mitte, sondern im Rahmen deiner Tätigkeit in der DGSMP eingereicht.
Genau.
Hast, ne?
Ich werde auch Ergebnisse von der Befragung, die ich im Rahmen meiner Arbeit erhoben habe, aber die Organisation ist im Rahmen der DGSMP.
Gib mir mal Übersetzung. DGSMP?
Deutsche Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention. Es ist auch eine der größeren Public Health bezogene Fachgesellschaften in Deutschland. Aber du hast recht, wir sind jetzt seit 3 Jahren mit Arbeitsgruppen und Ergebnissen und Infotisch auf Armut und Gesundheit, damit man merkt, dass es uns gibt und dass wir uns nicht nur mit Versicherungsmedizin und mit Themen der sozialmedizinischen Begutachtung, sondern auch richtiger als Public Health Fachgesellschaft. Und ich hoffe, dass wir auch diese Botschaft an die jüngere Generation vermitteln können und möglicherweise auch Studierende beziehungsweise junge Professionelle so aus dem Public Health Bereich zur Stärkung der Gesellschaft gewinnen können.
Schön. Ich glaube auch, dass das ganz spannende Tätigkeitsfelder sind und man da als Public Health Absolventin und Absolvent ein schönes Feld für sich erarbeiten kann, wenn man daran Interesse hat. Und dann wird es noch eine Veranstaltung geben, die Thomas Ziese organisieren wird auf dem nächsten Kongress. Mögen Sie, Herr Ziese, da noch mal kurz selber was zu sagen und einladen, daran teilzunehmen?
In Ergänzung zu den Veranstaltungen, die jetzt schon angesprochen waren, die alle einen GBE-Bezug haben, gibt es auch noch einen Workshop, in dem das RKI wichtige Aspekte Gesundheitsberichterstattung darstellt. Dazu wird voraussichtlich gehören nochmal Migration und Gesundheit. Wie wollen wir das in der Zukunft weiterführen? Der Bereich Einbeziehung der älteren Generation in die Gesundheitsservice des Robert-Koch-Instituts. Sowie der Bereich Surveillance von Krankheiten. Wie wird sich das entwickeln? Auch im Zusammenhang, ein wichtiger Aspekt dabei wird auch sein Mental Health Surveillance. Was plant das RKI auf dieser Ebene? Wir würden uns freuen, wenn dort auch möglichst viele Kolleginnen und Kollegen zuhören und mitdiskutieren.
Toll, dann würde ich gerne nochmal einen Schritt weiter kommen in der Diskussion. Und zwar haben wir jetzt sehr viel über die klassische GBE und wie wir sie verstehen und vor welchen Herausforderungen sie steht, wenn es um Geschlecht und Gender geht, gesprochen. Und ich würde gerne nochmal den Schritt weitergehen in die Richtung Präventionsberichterstattung. Wir haben ja heutzutage die besondere Herausforderung, dass wir immer mehr in Richtung gesundheitsförderliche Gestaltung von Lebenswelten gucken und aktiv sind und wegkommen immer stärker von dieser klassischen Verhaltensprävention. Und das ist ja nicht neu, also das ist ja schon seit der Ottawa-Charta klar, dass es irgendwie beides braucht und dass nur in einem gesunden Umfeld sich irgendwie Gesundheit entwickeln kann. Aber es gibt immer mehr Projekte und Ansätze, die in diese Richtung gehen und das seit Verabschiedung des Präventionsgesetzes ja nochmal mehr. Und das stellt aus meiner Sicht, und das wäre eine Frage in die Runde, die Gesundheitsberichterstattung auch nochmal vor neue Herausforderungen. Ich zum Beispiel als jemand, die in einem gemeinnützigen Verein arbeitet, der auf Zuwendung angewiesen ist und Projektanträge stellt. Mir hilft das sehr, wenn ich mein Vorhaben datenbasiert stützen kann.
Genau.
Und mein Vorhaben auch datenbasiert evaluieren kann, ob das jetzt summativ ist oder formativ. Und da wäre nochmal die Frage, wo sehen Sie, wo seht ihr da Möglichkeiten, Herausforderungen? Gibt es sowas wie eine Präventionsberichterstattung schon? Wird die gerade entwickelt? Und wenn ja oder nein, in welche Richtung?
Ja, es gibt einen dicken Schinken, der gerade als erster Präventionsbericht oder veröffentlicht wurde bzw. erschienen ist. Es hat auch sehr viel mehr oder minder mit dem Abstecken der Themen, die eigentlich für eine Präventionsberichterstattung relevant sind, geht sehr viel auf die Systeme, auf die das Zusammenwirken der verschiedenen Ebenen und so weiter ein. Ich hatte auch zusammen mit Dagmar Starke und anderen auch aus der DGSMP haben wir so eine Stellungnahme zu neuen Präventionsbericht in der letzten Zeit herausgegeben. Mhm. Letzten Endes finden wir, der Präventionsbericht oder die Präventionsberichterstattung ist in jedem Fall etwas zu begrüßen. Einfach, dass man so viel Geld für Präventionsmaßnahmen ausgibt, muss man tatsächlich einfach als Steuerzahler oder als verantwortliche Person wissen müssen oder können, einfach inwieweit so diese Maßnahmen A, auf gesundheitliche Problemlagen basiert sind. Das war das, was du, wo du gesprochen hast, dass man gerne wissen will, wie sieht die Situation in dem Gebiet, wo quasi die Maßnahme angesetzt werden soll. Das ist etwas, was man mit normalen oder mit den üblichen Mitteln der Gesundheitsberichterstattung machen kann. So ein Vorkommen, wenn man im Kindergesundheit ist, dann in jedem Fall mit einer Auswertung der Schuleingangsuntersuchung in Hinblick auf die typischen einfach Problemlagen. Oder man kann es möglicherweise auch durch die KIGS-Untersuchung, wenn man einfach eine Problemlage, die es nicht in der Schuleingangsuntersuchung abgebildet ist, da, wenn man einfach herunterrechnet, einfach anhand der deutschlandweiten Problemlage. Aber ich finde auch wie du, dass die Wirksamkeit der Präventionsmaßnahmen so mindestens, insoweit man es kann, auch datengestützt abgebildet werden könnten sollten. Ich habe auch seit Jahren mit verschiedenen Magisterarbeiten von Studenten von Berlin School of Public Health versucht, anhand von Indikatoren aus der Schuleingangsuntersuchung Erfolge von bezirklichen Präventionsmaßnahmen bei uns im Bezirk durchgeführt. Einfach, dass man gucken kann, ob das, was in der Kita durchgeführt worden ist, in Hinblick auf Bewegung, Ernährung und so weiter, auch richtig messbare Ergebnisse in der Schuleingangsuntersuchung bringt. Mein Fazit aus diesen Jahren ist, dass man alles, was man zeigen kann, zeigt eigentlich, wie schwerwiegend so die soziale Lage der Familien, die betroffenen Familien, möglicherweise das, was an Präventionsmaßnahmen in Kommunen oder auf der lokalen Ebene in Kitas und in Schulen durchgeführt werden, konterkariert, weil man hat, ist immer davon abhängig, inwieweit die Eltern das unterstützen, was man in den Präventionsmaßnahmen durchgeführt hat. Und wenn die Eltern sehr daran interessiert sind und sehr, sehr aktiv sind, dann kann man aus dem, was man in einer Präventionsmaßnahme durchgeführt hat, kann man sagen, es hat auch was ganz Konkretes gebracht. Aber in einer Auswertung so berlinweit im Hinblick auf Präventionsberichterstattung oder Interventionsberichterstattung anhand der Schulangangsuntersuchung durchgeführt wurde, haben sie festgestellt, dass die Kindergesundheitsziele für Berlin mindestens quantitativ nicht abbildbar waren in den Ergebnissen der Schulangangsuntersuchung. Mhm. Und ich denke, man wird möglicherweise so einen Effekt haben in Hinblick auf die Programme, die im Rahmen des Präventionsgesetzes durchgeführt werden. Und mein Plädoyer, es ist auch etwas, was ich versuche gerade mit meinem Kollegen in der Gesundheitsförderung im Bezirk, ist, dass man mindestens versucht, anhand von Mitteln der Gesundheitsberichterstattung oder Methoden der Gesundheitsberichterstattung, dass man mindestens versucht herauszufinden, ob die Botschaft oder ob die Maßnahme einfach bei der Gruppe angekommen ist, wo sie intendiert worden ist. Mhm. Einfach, und da braucht man auch die Mitwirkung von den ganzen Projektträgern und von den Menschen, die Maßnahmen durchführen, auch möglicherweise ihre Hemmnisse. Mhm. Wie wir haben auch festgestellt, die haben auch Hemmnisse, einfach Menschen zu fragen, wo sie hergekommen sind oder wie ihre Bildung ist, ob sie ledig oder verheiratet sind, dass es einfach Hemmnisse gibt, solche Informationen abzufragen. Aber wenn man letzten Endes so als Projektträger oder als Durchführender, wenn man gute Chancen haben will, dass das Projekt vielleicht verstetigt wird oder nochmal durchgeführt wird, dann ist es meines Erachtens wichtig, mindestens herauszufinden, ob die Zielgruppe erreicht worden ist. Ja. Und es ist nur eine sehr grobe Form der Präventionsberichterstattung, aber ich denke, es ist ein Schritt weit besser, als nur festzustellen, einfach ob der Prozess gut gelaufen ist und ob alle, die beteiligt waren, damit zufrieden waren und ob es dann im Setting, wo es durchgeführt worden ist, ob es dann auch eingeführt werden könnte, ohne große Störungen. Das sind auch wichtige Aspekte. Aber für mich ist wichtig, einfach zu wissen, ob man in der Lage war, einfach die Zielgruppe, die anvisiert war, dorthin locken könnte.
Herr Ziese, Jeffrey Butler hat gerade viel formuliert an Wünschen und an nochmal an Notwendigkeiten, an sowas wie eine Präventionsberichterstattung. Das Robert-Koch-Institut hat vor einiger Zeit in seinem Journal für Gesundheitsförderung nochmal einen Sonderbericht rausgegeben oder eine Sonderpublikation gemacht, genau zu dieser Frage Präventionsberichterstattung. Und es gab einen Workshop von Bund mit den Ländern zusammen genau zu dieser Frage. Können Sie das vielleicht nochmal zum einen mit Ihrer Expertise ergänzen, was Jeffrey Butler gesagt hat, aber uns auch nochmal ein bisschen methodisch mitnehmen, wie so eine Präventionsberichterstattung aussehen könnte und was vielleicht auch fördernde und hemmende Bedingungen sind, sie aufzubauen?
Ja, also wir haben mehrere Veranstaltungen gemacht. Einmal Bund-Länder-Veranstaltung zur Präventionsberichterstattung. Das war auch zweimal das Thema. Da war ein Punkt, wir haben es ja letztendlich mit verschiedenen Systemen der Präventionsberichterstattung zu tun. Einmal die Präventionsberichte im Rahmen des Präventionsgesetzes. Da hat das RKI nur einen sehr kleinen Teil, nämlich jetzt die Disseminanten anzuschauen. Mhm. Gleichzeitig gibt es ja auch auf den Ländern im Rahmen des Präventionsgesetzes eine Reihe von Aktivitäten, das weiß Jeffrey viel besser als ich, auch die jetzt mit den staatlichen Möglichkeiten durchgeführt werden. Und parallel dazu und dann idealerweise auch gut abgestimmt mit den Aktivitäten im Rahmen des Präventionsgesetzes. Mhm. Das heißt, da wurde nochmal geguckt, welche Möglichkeiten gibt es, ein enger Austausch zwischen den Ländern, dass man da voneinander lernen kann, Best-Practice-Modelle zu identifizieren. Dann hatten wir auch noch einen Workshop gemacht, Methoden der Präventionsberichterstattung, Präventionsberichterstattung ist ja ein Aspekt der Gesundheitsberichterstattung, wenn man so will, wo es dann eher, es ist jetzt sehr methodisch, um attributable Risiken, Exzessmortalität, die Rolle von Burden of Disease geht, dass man einfach nochmal das Handwerkszeug abgleicht und auf den aktuellen Stand bringt und guckt, was kann man eigentlich noch nutzen. Und das sind die Teile, die wir dazu beitragen. Mhm. Was ich glaube ich ganz wichtig ist, ist, dass man den Gesamtprozess sich auch anschaut. Also so ein Präventionsprozess, der jetzt in ganz Deutschland überall stattfindet, da ist es ja ganz wichtig, dass wir den Public Health Action Cycle im Kopf behalten. Mhm. Also von der, erstmal gucken, wo sind die Probleme und dann gezielt, welche Probleme haben wir, dort Interventionen aufzubauen, die natürlich evidenzbasiert sind und dann im nächsten Schritt zu gucken, haben diese Interventionen auch gewirkt. Mhm. Ich glaube, dieser Public Health Action Cycle, das wäre ganz wichtig, dass der auch sehr stark in dem im Rahmen des Präventionsgesetzes gut berücksichtigt wird. Und dass man jetzt nicht angebotsgesteuert macht, sondern in erster Linie bedarfsorientiert.
Genau.
Also Maßnahmen dort, wo sie am nötigsten oder am wichtigsten sind.
Ich denke, in dem Zusammenhang ist eine Schwäche des Präventionsgesetzes einfach dadurch, dass es in erster Linie aus Geldern der Krankenkassen gekommen ist. Dass man mehr oder minder keine Zusammenarbeit vorschreiben kann, dass quasi die lokale Ebene, die Kommunen sind mehr oder minder mit ihrem Gesundheitsamt und mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst in der Lage, auch mit der Gesundheitsberichterstattung oder mit dieser Problemfindung, die sind in der Lage, einfach die kleinräumige Problemdarstellung, wie du das auch in deiner Rolle als Träger empfindest. In Berlin ist es relativ leicht, weil man hat eine Gesundheitsberichterstattung, die vom Land aus organisiert wird für diese Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen, somit Schulengangsuntersuchung. Aber oft in ländlichen Kommunen, wo dann die Krankenkassen sitzen in der Landeshauptstadt und entscheiden einfach mehr oder minder Pi mal Daumen einfach, welche Projekte wo gefördert werden, und man kann einfach als Bund nicht vorschreiben, dass das dann auch basierend auf kommunale Gesundheitsberichterstattung, wo es welche gibt, oder auf einfach eine Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt im Hinblick auf auch qualitative Daten oder qualitative Problemlagenbeschreibung in einzelnen Kommunen. Und ich denke, es hängt wahrscheinlich immer davon ab, inwieweit die Länder einfach in ihre Rahmenvereinbarungen oder in ihre Koordinierungsrolle einfach in der Lage sind, so diese Verbindung zwischen Kommune und Krankenkasse, die quasi die Mittel bereitstellt, herzustellen. Und ich denke, das wird wahrscheinlich letzten Endes eine wichtige Rolle spielen in der Frage, die ich eingangs angesprochen habe, einfach ob die Maßnahme dort angekommen ist, wo das Problem so am dringendsten sich manifestiert, und ob dann dort vor Ort die Zielgruppe, die auch anvisiert würde, erreicht worden ist. Und ich denke, das ist etwas, was man schwer so von der Landesebene oder von einer Krankenkasse aus einschätzen kann. Und da sehe ich schon sehr eine große Rolle für Daten für Taten so auf der lokalen Ebene.
Ja, und vielleicht noch ein Punkt dabei. Die Gesundheitsberichterstattung nutzt ja weit überwiegend vorhandene Daten. Die Services sind eine Ausnahme, die können wir jetzt gestalten. Aber in der Regel sind wir auf das angewiesen, was da ist. Das heißt, dieses Mitdenken der Prozessbeteiligten, Geld für Evaluation bereitzustellen und auch diese Informationen zusammenzuführen. Es ist also sehr schwer, zusammenhängende und aussagekräftige Informationen über die Aktivitäten zu erhalten. Und das ist eine Frage der Ressourcen. Das kann die Gesundheitsberichterstattung nicht selber machen, kann das nur nutzen. Und diese Vorleistung, die ist ein ganz wichtiger Teil des gesamten Interventionsprozesses. Evaluation gibt es nicht umsonst. die Dokumentation auch nicht. Das heißt, bei der Planung und Finanzplanung, die Evaluation muss mitgedacht werden. Mhm. Sonst hat man große Schwierigkeiten bei der Evaluation.
Auf jeden Fall. Und neben den finanziellen Ressourcen würde ich gerne noch ergänzen, einfach auch aus Trägererfahrung, dass es auch die Kompetenzen braucht. Also für diese Prozesse und dass ich ein großes Interesse daran hätte, dass man nochmal stärker auch darüber diskutiert, wie die quantitativen Daten mit zum einen qualitativen, Sie genau. hatten es beide auch schon angesprochen, nochmal gut in Ergänzung erhoben werden können, weil alleine die objektive Bedarfslage sagt mir noch relativ wenig über das, die Wahrnehmung dieser Bedarfslage von der jeweiligen Zielgruppe. Das ist auch nochmal ein Aspekt, den ich sehr wichtig finde. Und um es nicht einfacher zu machen, sondern noch schwieriger zu machen, finde ich, wenn wir jetzt nochmal drüber nachdenken, dass wir uns zumindest im Bereich Public Health darauf verständigt haben, dass eigentlich unser Ziel sein sollte, Health in All Policies voranzubringen. Das heißt, Gesundheit in allen Politikbereichen zu verankern, weil wir wissen, dass Gesundheit nicht vom Gesundheitsbereich alleine ausgestaltet und verantwortet werden kann, sondern dass es gesamtgesellschaftliche Strategien braucht. Dann wird es ja aus meiner Sicht noch mal komplizierter, wenn man darüber nachdenkt, was es schon für Herausforderungen gibt innerhalb der GBE zwischen Bund, Land, Kommune, was Abstimmungsprozesse betrifft, was gemeinsame Indikatoren, Pools, was Voraussetzungen und so weiter anbetrifft, dann wird es ja nicht einfacher, wenn man das noch quasi versuchen möchte, in irgendeiner Form gut abzugleichen mit einer Form der Erhebung, die andere Bereiche machen, um auch diese komplexen Interventionen, die nämlich ressortübergreifend angesetzt sind. Ich gucke gerade Jeffrey an mit Blick auf zum Beispiel den Aufbau von integrierten kommunalen Strategien, den Präventionsketten.
Genau.
Die werden ja nicht vom Gesundheitsbereich oder der GBE aus evaluiert, sondern da gibt es ja auch nochmal andere Instrumente oder zum Teil, ne? Also das zu evaluieren. Ich wollte es uns nicht leichter machen, sondern nochmal schwerer, aber nochmal als Kommentar einfach in die Runde mit Bitte, dass ihr da auch nochmal was zu sagt.
Nee, das finde ich ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube, die Tatsache, dass etwas schwerer wird, ist ja nun kein Grund, sich das nicht zu wünschen.
Ja.
So. Schwierig ist jetzt zu sagen, die Gesundheitsberichterstattung soll mal bitte.
Mhm.
Die Gesundheitsberichterstattung hat die Ressourcen, die sie hat. Wichtig ist dann, glaube ich, dafür zu sorgen, dass die Ressourcen so sind, dass man diese Evaluation von komplexen gesellschaftlichen Interventionen halbwegs vernünftig betrachten kann. Das geht nicht mit Bordmitteln. Ne?
Mhm,
das muss neu betrachtet werden. Und dann ist ja auch Gesundheitsberichterstattung ist ein kleiner Teil von Public Health. Und Public Health als solches ist ja, dazu gehört ja auch Advocacy.
Mhm.
Das heißt, dieses Fordern für Benachteiligte, Solidarität mit Benachteiligten. Das heißt, die Stimme von Public Health sollte dann auch genutzt werden, um genau solche Prozesse, die aus dem Nationalen Präventionsgesetz erfolgen, mitzugestalten. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht eine Aufgabe von Public Health als Ganzem. Und die GBE kann dazu den Datenteil beitragen, mhm. aber der Hauptjob betrifft den gesamten Public Health Sektor, dass wir da eine Stimme formen.
Ja, ja. Ich gehe nur ganz kurz auf deinen Beitrag mal zurück. Ich denke, oder auch das, was Thomas beschrieben hat, im Hinblick auf die Maßnahmen, die durchgeführt werden. Für mich fängt die Evaluation an bei der Planung der Maßnahme. Und wenn derjenige, der die Maßnahme plant, in keinster Weise so eine T0, so eine Datenerhebung am Anfang und dann Datenerhebungen in relativ häufigen, so einmal im Jahr oder alle halbe Jahr, je nachdem, wie lang der Maßnahme ist, wenn man nicht regelmäßige Datenerhebungen hat, dann kann man weder mit Mitteln der GBE noch mit anderen Mitteln kann man keine vernünftige Evaluation machen. Und ich denke, das ist ein Plädoyer an diejenigen, die sich dann Projekte vornehmen, die quasi im Rahmen vom Präventionsgesetz finanziert werden sollen. Die sollten einfach richtig von Anfang an überlegen, wie kann ich das, was ich mache, einfach transparent machen. Mhm. Und dann diese Interaktion zwischen den unterschiedlichen Ebenen kann auch auf lokaler Ebene schwierig sein, wenn es gerade unterschiedliche Parteien und so weiter, die quasi in den einzelnen Bereichen tätig sind, gibt. Aber es kann auch leichter sein, weil man kennt sich, man hat ähnliche, so auf der Mitarbeiterebene oder auf der operationale Ebene kann es auch leichter sein, wenn man kennt die Kollegen, die im Jugendbereich oder im Schulbereich, in den Kitas oder in den Schulen tätig sind. Und es gibt auch so auf kommunaler Ebene gute Zusammenarbeit und man gibt ihnen dann auch Methoden oder auch Anregungen, wie man quasi Projekte, die in erster Linie pädagogisch oder in einem anderen Setting stattfinden, wie man die dann auch evaluieren kann. Wenn man zu viel Lokalpolitik hat oder zu viele Rivalitäten oder so hat, kann es auch hinderlich sein, dass die Kommunen auch meistens sehr heterogen sind im Hinblick auf die Zuständigkeiten in den einzelnen Bereichen. Und mein Kollege Tobias Spry, der quasi unsere gesunde Stadt seit Jahren koordiniert, sagt, ein Problem ist, dass jeder Bereich denkt, das, was ich tue, ist richtig. Und ich habe es immer so getan. Es ist das, was man machen muss, um das Problem oder um so eine Problemlage zu beseitigen. Aber für diese Gesamtbild, so Health and All Policies und vielleicht auch für ein Netzwerk oder Präventionsnetz nicht so offen, weil sie dann in erster Linie ihr eigenes Handeln im Vordergrund haben und ihre Problemlage und nicht ein Stück weit über den Tellerrand blicken. Mhm. Als wir vor ein paar Jahren so eine große Veranstaltung hatten für die Evaluation von unseren Gesundheitszielen, so mit allen möglichen Akteuren durchgeführt haben, der häufigste Begriff, den ich gehört hatte, war Herr Price Gesundheitsziele. Und es waren Gesundheitsziele, die vor 8 Jahren oder vor 7, 8 Jahren vom gesamten Bezirksamt, von allen Ressorts.
Als Ergänzung zu Tobias Preis, der Koordinator für Prävention
Genau. Und die Beteiligten hatten mindestens in ihrem Alltagsgespräch, das waren seine Gesundheitsziele. und das stimmte natürlich nicht, aber es war die Wahrnehmung. Und ich denke, es ist ein bisschen schwierig für Menschen, die gewöhnt sind, in Zuständigkeiten zu denken, zu sehen, dass sowas wie die gesunde Stadt einfach gar eine Aufgabe für alle Fachbereiche oder für alle Ressorts ist.
Ich finde das nochmal ganz wichtig, Jeffrey, gerade auch dieser, nochmal dein Wunsch, dass man so ein bisschen die eigene Brille manchmal auch ablegt. Eine Erfahrung, die ich oft gemacht habe, ist, dass häufig auch so Methodenmixe nicht gut funktionieren, die wir aus meiner Sicht auch brauchen, um gerade so uns komplexe Interventionen nochmal angucken zu können. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir schon daran scheitern, verargumentieren zu können. Also wir als jemand, der bei einem Träger arbeitet, der viel Projekte macht im Bereich Gesundheitsförderung und Prävention. Mir geht zum Beispiel oft so, wenn ich mit Daten vom RKI oder mit Daten der Schuleingangsuntersuchungen aus Berlin komme, gibt es wenig Diskussionen an den Daten, weil sie als bevölkerungsrepräsentativ gelten, weil sie eine hohe Anerkennung genießen. Und das ist ja auch den Akteuren zu verdanken, die sie so angelegt haben und der Struktur zu verdanken, die sie so finanziert und damit ihr auch so eine Repräsentativität schenkt. Aber wenn ich dann zum Beispiel ergänzend zu diesen Daten 10 Fokusgruppen gemacht habe mit Akteuren und die qualitativ ausgewertet habe, egal wie aufwendig ich das gemacht habe, komme ich ganz oft in die Situation, dass ich irgendwie rechtfertigen muss, dass das ja wieder nicht repräsentativ ist. Und das hätte ich 100 andere gefragt, gegebenenfalls was anderes rausgekommen wäre. Und da auch gegenseitig so ein bisschen stärker für zu werben, dass es und wenn ja, an welchen Stellen ist das Quantitative braucht, wann und wie es aber wirklich durch gute qualitative Forschung, die es gibt, ergänzt werden kann oder wo auch qualitative Forschung quantitative Aspekte sogar ersetzen kann oder so. Also das finde ich nochmal sehr spannend und auch nochmal aufgeschlossener zu sein für neuere Vorgehensweisen oder irgendwie auch Vorhaben, wenn man sich diesem Forschungsprozess aufschließt. Also ich erlebe ganz viel engagierte Akteure vor Ort, die mit ganz kreativen Ideen wirklich zu guten Ergebnissen kommen und sehr tief und sehr fundiert in bestimmte Lebenswelten abbilden können. Aber es sind halt qualitative Ergebnisse. Es sind dann halt 5 narrative Interviews, die ausgewertet werden, die aus meiner Sicht immer super ergänzen zu zum Beispiel Kickstarten oder zu Daten der Schuleignungsuntersuchung oder zu Daten von euch, Jeffrey, in Ergänzung stehen. Aber das ist immer, also an vielen Stellen häufig das, was aber die wenigste Durchschlagskraft kriegt, weil man sich immer wieder an diesen Argumenten abarbeiten muss, das ist nicht repräsentativ oder hättest du 5 andere gefragt, wärst du zu 5 anderen Ergebnissen gekommen oder von Fachkräften manchmal auch die Reaktion, das ist aber nicht mein Erleben, also wen hast du denn da gefragt? In meinem Familienzentrum sind aber andere Familien. Das, was du hier an Ressourcen darstellst, was da vermeintlich da ist, nehme ich nicht wahr.
Gibt es Zeit für eine Anekdote aus meiner Public Health Forschung vor meiner Zeit in der Planenleitstelle im Tiergarten damals. Ich war eben an Projekten im Forschungsverbund, in der Berliner Forschungsverbund Public Health tätig. Wir hatten Schwangerenbetreuung in Ost und West in jeweils 2 Bezirke untersucht. Mein Teil war am Anfang eine quantitative Befragung von Hebammen, von Schwangerenbetreuung, von niedergelassenen Gynäkologinnen. Und in dieser quantitative Befragung haben wir festgestellt, dass die Zusammenarbeit zwischen Hebammen und niedergelassene Gynäkologen, Gynäkologinnen viel stärker war in, damals war es richtig frisch, Ostberlin, ehemals Ostberliner Bezirke, Lichtenberg und Hohenschönhausen. Und wir dachten, woran könnte das liegen? Kann es sein, dass die alle zusammen in Polikliniken gearbeitet hatte? Was ist es ein Spezifikum der ehemaligen DDR, so aus dem Gesundheitsbereich? Und wir hatten in diesem Forschungsverbund Menschen, die der Meinung waren, wie deiner. Ich würde sagen, man braucht beides und man muss, um herauszufinden, was man festgestellt hat in dem quantitativen Bereich, muss man auch qualitative Daten haben, um herauszufinden, woran es liegen könnte. Und es kam bei uns nur zufällig in einem Interview, was ungefähr 1,5 Stunden gedauert hat, mit einem in Lichtenberg niedergelassenen Gynäkologen, kam heraus, dass er mit einer Hebamme verheiratet war und sie arbeitet mit seinen Kollegen, die über den Gynäkologen-Stammtisch mit Hebammenbetreuung vermittelt worden waren und von sich aus.
Das kriegst du quantitativ nicht
aus. Das kriegst du quantitativ nicht aus. Du denkst, das muss irgendwie ein Mechanismus geben, was vielleicht DDR-Schuss spezifisch war oder irgendwie im Gesundheitssystem begründet war und du stellst heraus, dass es letzten Endes einfach diese persönliche Beziehung zwischen 2 Menschen, die geheiratet haben und dann die Kollegen von dem anderen. Und das finde ich immer ein schönes Beispiel von dem Versuch, nur quantitativ zu arbeiten und nicht, nicht man kann gut eine Bedarfserhebung oder man kann feststellen, was gibt es dann für größere Probleme, kann man quantitativ erheben, aber woran liegt das und was könnte man möglicherweise machen, um das zu lindern, finde ich, kann man oft oder meistens mit qualitativer Ergänzung einfach viel besser feststellen.
Thomas Thiese muss gleich wieder zurück in den nächsten Workshop. Deswegen würde ich zum einen, wenn Sie nicht noch eine Ergänzung haben zu dem, was Jeffrey Butler und ich gerade gesagt haben, Sie auch fragen wollen, wenn Sie sich vorstellen, Sie sind auf dem Kongress Armut und Gesundheit. Welche Diskussionen würden Sie sich denn wünschen auf dem Kongress? Was soll denn am Ende bei rauskommen im Rahmen der Diskussion, dass Sie den Eindruck haben, das war für Sie fruchtbar?
Also was ich gut finde, ist, wenn wir noch ein Feedback bekommen, wie können wir Gender und Vielfalt gut abbilden? Was sind so die Erwartungen an die Gesundheitsberichterstattung? Das wäre für uns nochmal ein wichtiger Punkt, dass man auch nochmal guckt, welche Themen sind eigentlich aus Sicht der Nutzer und Nutzerinnen unterbelichtet im Moment. Und was auch ganz wichtig ist, jede Nutzergruppe hat andere Bedürfnisse an die Information. Wir können nicht alles bedienen, aber nochmal zu schauen, sind die Informationen eigentlich so, wie es mir hilft? Also ich mache damit ja irgendwas, schleuse meine Prozesse ein oder informiere damit jemanden. Diese Art von Feedback, ist es das, was für mich nützlich ist? Dass man das nochmal, wenn es da Ideen gibt, dann auch gerne in den Beiträgen nochmal anspricht. Wir haben auch einen Infostand, wo es dann auch diese Möglichkeiten des Feedbacks gibt. Wir nehmen das gerne auf, einfach um zu gucken, also das ist ja unser Ziel, dass die Daten genutzt werden, um damit was zu tun. Und wenn es jetzt den Bedarf gibt, ja, das so, aber anders bitte, dann müssen wir gucken, ob wir es schaffen. Aber das zu wissen, und das ist ja im Prinzip auch eine qualitative Forschung, das wäre für uns schon ganz hilfreich für die Weiterentwicklung.
Toll, das möchte ich nochmal sehr groß machen und in einen Aufruf umwandeln, weil ich tatsächlich die Kooperation mit Ihnen, Thomas Lampert und den anderen Akteuren aus dem Robert-Koch-Institut auch genauso wahrnehme, dass nämlich genau an den Gestaltungsstellen, die Sie haben und den Spielraum haben Sie ja vorhin auch genannt, genau diese Offenheit da ist. Und das ist aus meiner Sicht tatsächlich ein ganz großes Geschenk und vielen Dank dafür und einen wirklich großen Aufruf an alle, dieses Angebot anzunehmen und mit dem Robert-Koch-Institut da in den Dialog zu treten, auf den vielen Veranstaltungen, die auch durch Akteure des Robert-Koch-Instituts wieder umgesetzt werden. Und genau, es wird einen Infostand geben auf dem Markt der Möglichkeiten, wo auch die Akteure immer ansprechbar sind. Finde ich ganz, ganz großartig. Und genauso erlebe ich ja auch die Kooperation mit euch. Was wäre denn dein Wunsch, Jeffrey, an
mein Wunsch ist auch ähnlich. Einfach dieser, für mich ist Armut und Gesundheit immer eine sehr gute, es ist so Austauschmöglichkeit zwischen, man sieht einfach das, was, man sieht Menschen, die ähnliche Probleme, ähnliche Themenfelder haben und bearbeiten als ich. Und es gibt mir immer neue Einsichten, Überlegungen, wie man das, was ich machen kann oder was ich im Rahmen meiner Möglichkeiten im Bezirk machen kann, wie man die einfach vielleicht effizienter oder auch besser einsetzen kann. Ich habe nicht ein großes Team oder ein großer Apparat. Ich bin mehr oder minder das Team. aber ich bekomme immer auch durch das, was ich für neue Erhebungen, neue Auswertungen beim Robert-Koch-Institut bekomme ich auch immer wieder Anregungen für meine eigene Arbeit und die für mich ist, ich würde Gesundheit, Armut und Gesundheit nicht missen wollen, einfach weil es immer für mich eine Möglichkeit ist, so einen Blick, richtig einen sehr intensiven Blick über den Tellerrand zu bekommen und dann kann ich sehen, ach, das haben sie dort gemacht, vielleicht gibt es die Möglichkeit, sowas in einer unserer Projekte oder Befragungen auch einzurichten oder wie kann man Probleme besser lösen, als wir bislang versucht haben. Und ich denke, ich komme immer vom Kongress so richtig voll mit Ideen und auch Anregungen, einfach wie ich meine Arbeit anders beziehungsweise auch besser machen kann.
Ach, was für eine schöne gegenseitige Wertschätzung. Damit möchte ich enden. Und nochmal Danke sagen, zum einen für das Gespräch heute, aber auch für die Unterstützung im Programmkomitee über das ganze Jahr. Und möchte uns verabschieden und bis zur nächsten Folge nochmal darauf hinweisen, dass man uns auf Twitter folgen kann unter @kongress_aug und aufrufen, uns zu schreiben, wie euch und Ihnen diese Podcast-Folgen gefallen. Wir freuen uns da über Feedback. Und in diesem Sinne, machen Sie es gut und bis spätestens zum 8.3.2020 an der TU in Berlin zum dann 25. Kongress Armut und Gesundheit mit dem Themenblock Gesundheitsberichterstattung bzw. Daten für Taten. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.